Wir fahren jetzt weiter. Wir haben etwas altrussische Geschichte miteinander betrachtet und das war eine Nachhollektion, die wir wahrscheinlich in der Schule nicht gehabt haben. Erstaunlich, wie der Schulunterricht ja vieles in der Welt ausblendet. Und wir sind irgendwie in eine bestimmte Richtung fokussiert. Auch die Geschichte Chinas ist so ein schwarzer Fleck. Aber es ist ganz wichtig, um das zu verstehen. Und wir haben gesehen, wie die russische Geschichte zurückgeht auf dieses Reich der Rus im Mittelalter. Und jetzt versteht man eben auch, was der Ursprung ist von Russland, Ukraine und auch Belarus. Denn diese Staatsgebiete, die waren in der Rus vereinigt und gehörten zusammen. Und das erklärt eben manches auch, wie jetzt politisch heute argumentiert wird. Und so nebenbei versteht man plötzlich auch, warum haben eigentlich so viele Russen helle Haut, blonde Haaren? Ja, das ist eben das sind die Gene aus Schweden, die sich mit den Ostslawen vermischt haben und die sind immer noch wirksam. Und was aber erstaunlich ist, eben Hesekiel zu einer Zeit, als es dieses Reich im äußersten Norden gar noch nicht gab, spricht darüber. Mit Namen, die man völkisch schon damals nachvollziehen konnte, nämlich wenn gesprochen wird über Meschech und Tubal und auch über Magog, aber Rosch nicht. Nun, dieser Begriff Rus für ein Reich im äußersten Norden von Israel kam eben erst später durch diese Einwanderung der Schweden und des Stammes der Rus in dieses Gebiet nördlich von Israel. Und nun gehen wir weiter. Ich habe bereits darauf hingewiesen, wie deutlich gemacht wird, dieser Angriff dieser Großmacht wird stattfinden in der Endzeit. Zweimal haben wir schon gesehen, am Ende der Tage, Hesekiel 38,8, 38,16, und 38, Vers 16 und 38, Vers 8 ist dann der Begriff am Ende der Jahre. Und weiter haben wir dann eben auch den Begriff an jenem Tag. Hesekiel 38, Vers 18, 19. Man lese zum Beispiel Sacharja 12 bis 14. Und zähle mal, wie oft dieser Ausdruck vorkommt für die endzeitlichen Kämpfe um Jerusalem. An jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Man lese ganz neues Buch Jesaja, wenn es geht um die Endzeit. An jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Und dieser Ausdruck im Hebräischen bedeutet in jener Epoche. Also es ist nicht ein 24-Stunden-Tag, sondern es ist ein adverbialer Ausdruck im Hebräischen, der meint eine Zeitperiode. Genauso wie wir auf Deutsch sagen, heutzutage. Aber das meint nicht an diesen Tag von 24 Stunden, sondern heutzutage ist die Epoche. Und darum dieser fixe Ausdruck an jenem Tag meint diese Epoche der Endzeit. Am Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten Kommen des Messias und seinem zweiten Kommen. Und nun müssen wir beachten, die Bibel macht also klar, in der Endzeit wird es eine ganz bedeutende Macht geben im äußersten Norden von Israel. Etwas, was der Prophet damals überhaupt nicht menschlicherweise sehen konnte, aber was heute in der Zeit der Rückkehr der Juden aus aller Welt heim ins Land der Väter eine Realität ist. Und wir müssen verstehen, dass die Endzeit eben aufgegliedert ist in mehrere Machtblöcke. Es wird nicht eine Einheitsregierung der ganzen Welt geben, sondern es gibt verschiedene Machtblöcke und die werden in der großen Drangsal nach der Entrückung der Gemeinde aufeinander treffen und das wird zu dieser letzten Katastrophe der großen Drangsal führen, von 3,5 Jahren. Nebst Gog von Rosh, Mesech und Tubal wird es den Akteur geben im Westen. Das ist das Tier aus dem Meer. Der kommende Diktator, der das wiedervereinigte Europa und alle seine Verbündeten anführen wird, wird beschrieben als ein Ungetüm mit 7 Köpfen. Hier auf dem Bild sieht man einen davon. Und in Offenbarung 13, ab Vers 1, wird er beschrieben als ein Mann, der das Reich, das er vertritt, in seiner Person repräsentiert. Und es wird dort deutlich gesagt, er wird seine Macht bekommen direkt von Satan. Das heißt also, es ist nicht ein böser Osten mit Russland und ein guter Westen, sondern der Westen hat sich so weit von Gott entfernt, dass er schließlich den Herrscher bekommen wird, den er verdient hat. Und so heißt es in Offenbarung 13, ich lese Vers 2b, und der Drache, ein Name für den Teufel, und der Drache gab ihm, diesem Diktator, der heißt das Tier aus dem Meer, und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Europa, der Westen, wird so stark werden. Aber das aus dem Grund, weil der Satan seine eigene Macht und seinen Thron geben wird. Jetzt wankt wackelt der Westen, aber das verstärkt nur die Sehnsucht nach einem starken Mann. Und er wird kommen. Es heißt dann weiter, ich lese in Vers 4, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Sehen wir, das wird eine militärische Macht werden, die ihresgleichen dann suchen wird. Aber das hängt zusammen mit der Person, die da kommen wird. Und er wird dann weiter noch beschrieben. Er wird sich also sogar göttlich verehren lassen. Und Menschen werden den Satan verehren dafür, dass er diesem Mann seine Macht gegeben haben wird. Wir müssen eine weitere wichtige Person betrachten in der Endzeit, das ist der Antichrist. 1. Johannes 2, Vers 18 sagt, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Antichrist, habe ich diese Tage auch erklärt, bedeutet der, der gegen Christus ist. Anti im Sinn von gegen. Aber das gleiche Wort Anti bedeutet im Griechischen eben auch anstelle von. Das heißt, ein Mann wird in Israel auftreten und sagen, er sei der verheißene Messias. Und er wird der größte Okkultist sein von allen Zeiten. Denn Offenbarung 13, Vers 11 beschreibt den Antichristen als das Tier aus der Erde, das ein Freund sein wird von dem Tier aus dem Meer. Und der Antichrist wird so beschrieben, dass er ein Götzenbild machen kann, das spricht. Und er wird dann sagen, natürlich sagt die Tora, man darf keine Götzen verehren. Aber Götzen sind eben solche Statuen, die tot sind, wie Psalm 115 sagt. Die Götzen der Heiden sind Nichts, sie haben einen Mund und sprechen nicht. Aber seht ihr, dieses Bild da, das spricht, das lebt. Natürlich darf man das verehren und er wird auch Feuer vom Himmel herabholen können. Das, was im Alten Testament der Beweis war für den lebendigen Gott, wenn wir an die Geschichte von Elia denken, in 1. Könige 18, dann war klar, sobald ein Blitz vom Himmel kam und das Opfer Elias verzehrte, sagte das ganze Volk Israel, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber der Antichrist wird das tun. Feuer vom Himmel und wird so eben in der Stunde der Versuchung die Massen mit sich reißen. Und dann gibt es aber weitere Blöcke, das ist ein bisschen Repetition, was wir schon gehabt haben, nämlich Daniel 11, Vers 40 bis 45 spricht auch über die Endzeit ausdrücklich. Am Ende der Tage wird der König des Südens mit ihm, mit dem Antichristen, der in Daniel 11, 36 bis 39 im Land Israel beschrieben wird, zusammentreffen. Und in der erfüllten Prophetie war der König des Südens immer Ägypten. Das Land eben von Israel aus gesehen im Süden. Und dann wird aber der König des Nordens von seiner Seite her Israel völlig überrennen. Und der König des Nordens in der erfüllten Prophetie war, wie gesagt, ich wiederhole es nochmals, dann geht es wirklich rein, Syrien, Libanon, Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan, Iran, Irak. Und das ist ein gewaltiger Block, der heute streitet miteinander. Denn eigentlich möchte man einen islamischen Staat. Aber die Frage ist, wer leitet ihn? Also in der Türkei würde Präsident Erdogan sagen, ich bin eigentlich dazu prädestiniert. Denn wir hatten früher das Osmanische Reich, das den ganzen Nahen Osten beherrschte. Und wir hatten sogar ein islamisches Kalifat. Aber der IS sagt, nein, wir sind das. Wir sind die wirklich ganz getreuen Muslime. Und der Iran sagt, nein, 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 nein. Wir haben seit 1979 einen islamischen Staat. Wir sind der islamische Staat. Und so weiter und so fort. Sie streiten und bekriegen sich gegenseitig, obwohl sie im Prinzip dasselbe wollen. Und sobald die sich einmal sagen, ja, also Hezbollah will dasselbe wie Hamas, und also Hezbollah im Libanon, wie Hamas im Gazastreifen, und die wollen ja eigentlich im Prinzip dasselbe wie der IS, und die wollen dasselbe wie die Türkei, die wollen dasselbe wie Iran, und ich meine, Pakistan ist ja auch eine islamische Republik, und Afghanistan, die Taliban, die sind doch auch damit vollkommen einverstanden. Und wenn die sich einmal miteinander übereinkommen, dann haben wir genau das, der König des Nordens. Aber Gott hat in seiner Gnade geschenkt, dass zum Beispiel der IS, der wirklich dran war, dieses Gebiet unter seiner Kontrolle zu haben, nochmals zurückgedrängt wurde. Also Gott kann in seiner Gnade noch aufhalten, dass eben noch Gnadenzeit sein darf. Denn diese Zeit, in der wir heute leben, ist ja die Chance für alle, die sich nicht bekehrt haben. Denn sobald die Entrückung geschieht, dann ja, ist die Türe frei, dass alle diese Schachfiguren, die schon aufgestellt sind, dann wirklich voll losschlagen. Natürlich in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 in der Endzeitrede, da beschreibt der Herr Jesus die Endzeitwehen, die über die ganze Endzeit hinweg in Erfüllung gehen sollen, also ab der Rückkehr der Juden 1882. Und dann sagt er ja in dem Zusammenhang, Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Da geht es um Massenkriege. Nicht einfach ein Krieg, sagen wir, zwischen Frankreich und Deutschland, sondern Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das meint ein Massenkrieg und geografisch weit ausgedehnt. Denn der Herr sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Ja gut, wenn man ganz nahe ist beim Kriegsgebiet, dann hört man von den Kriegen. Aber wenn es ganz weit weg ist, dann hört man von den Kriegsnachrichten. Und sonst nimmt man nichts wahr. Und so macht das klar, ausgedehnte Kriege. Und wenn man sich überlegt, 1882 bis 1903, erste Einwanderungswelle der Juden, dann 1903 bis 1914, zweite Einwanderungswelle, und 1914 der Erste Weltkrieg. Und das war der Erste, nicht der 27. Weil es noch nie einen Krieg gab, bei dem alle 5 Kontinente beteiligt waren. Aber das war so, ab 1914 bis 18. Das war so ein deutliches Endzeitzeichen. Und dann ein paar Jahre später wiederholt sich das Phänomen, das es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie gab. Es gab einen zweiten Weltkrieg. Alle 5 Kontinente beteiligt. Und unglaublich. Also der Herr Jesus beschreibt in Lukas 21 all diese Zeichen. Und das sind eben nicht nur diese Massenkriege, sondern auch Revolutionen. Man muss sagen, das 20. und 21. Jahrhundert ist die Zeit der Revolutionen. Da gab es so viele Revolutionen. In meinem Buch über Endzeit, leben wir wirklich in der Endzeit, dort mache ich eine Liste und gebe dann noch eine Referenz im Internet an, wo man noch mehr findet. Über 300 Revolutionen und Aufstände. Und überall, ständig hören wir da wieder Ausschreitungen in der Straße und Schlacht mit der Polizei und in dem Land, alles brennt. Und der Herr Jesus sagt, es werden Schreckensereignisse stattfinden. Da wieder eine unglaubliche Überschwemmung, wie man es noch nie gesehen hat in der Geschichte, in Ostaustralien. Und da wieder ein Vulkanausbruch und dort wieder ein Vulkanausbruch und da wieder ein ganz außergewöhnlich starkes Erdbeben. Diese Zeichen laufen und dann sagt der Herr Jesus auch Epidemien. Und in dieser ganzen Kette von Epidemien im 20. Jahrhundert gehört natürlich auch das, was uns 2 Jahre lang eben so in den Lockdown getrieben hat, auch dazu. Und es ist ganz traurig. Es gibt Leute, Christen, die sagen, nein, das war nicht eine Pandemie, das war eine Plandemie. Okay? Und irgendwie wird dann der Fokus weggetan. Das ist gar kein Endzeitzeichen. Und jetzt kriege ich Nachrichten. Ja, und das in der Ukraine, das ist einfach inszeniert vom Westen. Wie bitte? Und mit solchen Nachrichten wird der Blick weggerückt. Diese Wehen, und Wehen sind sehr, sehr schmerzhaft. Diese Wehen sind gar keine Wehen. Und es ist wirklich ein Trick des Feindes, um den Blick wegzuwenden von der Klarheit, in welcher Zeit wir leben und was geschieht. Und übrigens, selbst wenn eine Pandemie ausgelöst wird, willentlich, denn das kann man, die Mittel sind ja da, in den biologischen Labors, dann gehört das genauso zur Endzeit. Und das sind Schmerzen, ob sie so oder so oder so oder so entstehen. Und das müssen wir also sehen, auch was jetzt geschieht, das gehört natürlich genau dazu, zu diesen schmerzhaften Wehen, die nicht einfach einmal kommen, sondern sich wiederholen. Und ich habe schon diese Tage gesagt, auch der Golfkrieg 1991 war ein Weltkrieg. Denn Armeen aus allen 5 Kontinenten haben gekriegt gegen Babylonien, das Gebiet des heutigen Irak. Und dann im Golfkrieg 2003 wieder. Und jetzt stehen wir am Rand eines Weltkrieges. Und Gott spricht zu dieser Welt, aber es ist auch ein gnadenvolles Sprechen. Denn er weckt auf, weil wir so unempfindlich geworden sind für Gottes Wort, dass wenn der Herr so spricht, wie es bei Elia war, im Sinai, es war ein Säuseln des Windes. Dann achtet man nicht darauf. Und darum muss er im Sturm mit unserer Welt sprechen. Aber es ist seine Gnade, um Menschen noch zu retten, dass sie umkehren, ihre Schuld dem Herrn Jesus bekennen und sein Opfer im Glauben annehmen. Und weiter spricht Offenbarung 16 über die Könige von Sonnenaufgang. Also all diese Machtblöcke werden in der Endzeit aufeinandertreffen. Übrigens möchte ich noch sagen, im Zusammenhang mit dem König des Nordens. Allein Pakistan hat eine Armee mit 640.000 Soldaten. Der Iran 575.000 Soldaten. Und das ist dann das Normale, was sie auf die Beine stellen können. Das ist nicht der Notfall, wo man dann alle möglichen erwachsenen, wehrfähigen Leute noch bewaffnen könnte. Dann werden die Armeen ja noch größer. Ägypten zum Beispiel hat 450.000 Soldaten in der Armee. Das ist der König des Südens. Und denken wir daran, Deutschland hat im Moment 184.000 etwa zur Verfügung. Natürlich mit unglaublichen technisierten Möglichkeiten, die die Schlagkraft natürlich im Notfall eben doch sehr hoch machen können. Aber dann spricht die Bibel eben über die Könige von Sonnenaufgang, die auch in der Drangsalzeit in Erscheinung treten werden. Und das wird so generell gesagt, die Könige von Sonnenaufgang. Das sind die Mächte von jenseits des Euphrats. China hat ein Heer mit 2.190.000 Soldaten. Aber wenn man die wehrfähigen Leute noch bewaffnen müsste, dann kann man in die Höhe schnellen lassen. Ein Land mit über 1 Milliarde Menschen kann das. Aber da haben wir einen König des Ostens. China. Indien hat eine Armee mit 1,45 Millionen Soldaten. Nordkorea 1,2 Millionen. Das ist unglaublich. Man denkt, das ist ein kleines Land. Aber eine Riesenarmee. Südkorea 555.000. Über 500.000. Ja, die sind natürlich ständig vom Norden bedroht. Vietnam 470.000. Auch fast 500.000. Ja, und Russland kann eine Armee aufstellen von 1.260.000. Also die 180.000 etwa jetzt im Gebiet der Ukraine, das ist ein Bruchteil. Also wenn die Nachschub haben möchten, dann werden die das bringen. Und jetzt bringen sie sogar Nachschub aus Syrien. Die bringen syrische Kämpfer, die geübt sind, konkret im Straßenkampf. Der Straßenkampf ist das Schlimmste im Militär. Das Allergefährlichste. Und die bringen also Leute, die wie verwundete Bestien sind, um Straßenkampf in den Großstädten der Ukraine zu veranstalten. Und das zeigt, Russland spielt ja schon eine lange Zeit eine Rolle im Bürgerkrieg in Syrien. Diese Verbindung ist eben ganz beachtlich. In Daniel 8 wird auch über den König des Nordens gesprochen und wird gesagt, er wird gelingen haben, aber nicht aus eigener Kraft. Was? Wer gibt ihm dann die Kraft? Und das ist eben sein Verbündeter im äußersten Norden. Und darum muss man den Zusammenhang sehen zwischen dem Feind aus dem äußersten Norden und dem König des Nordens. Das hängt schon zusammen. Aber die Drangsalzeit wird beginnen nicht, indem Russland Israel angreift, sondern das wird geschehen, wenn eben dieser, man könnte sagen, islamischer Staat von Syrien, Libanon bis nach Pakistan, Iran, Israel angreifen wird. Aber mit der Unterstützung im Rücken. Und was ich noch sagen möchte im Zusammenhang mit Hesekiel 38, da wird ja auch gesagt, dieses riesige Reich da im äußersten Norden wird kommen mit vielen Völkern verbündet. Und zwar heißt es unter anderem in Vers 5, Perser, Kuschiter und Put mit ihnen. Persien, Iran, verbunden mit Russland. Jawohl, ist auch heute so. Russland stützt die. Und dann haben wir Kusch, das ist manchmal übersetzt mit Äthiopien. Kusch bezeichnet in der Bibel das Gebiet von Schwarzafrika südlich von Ägypten, also in erster Linie Sudan und dann darüber hinaus. Von Kusch, einem Sohn von Ham, stammen alle Schwarzafrikaner letztlich ab. Also wir sehen da Verknüpfung von dieser Großmacht im äußersten Norden mit europäischem Zentrum, muss man sagen, ja, osteuropäischem Zentrum. Dann eben die Verknüpfung bis nach Asien und die Verknüpfung bis nach Afrika. Denn weiter haben wir nämlich eben die Kuschiter, Sudan und Put, das ist der Name im Alten Testament für Libyen, das Land westlich von Ägypten. Und es werden noch mehr Staaten genannt, die damit eine Rolle spielen werden. Und wir haben gesehen, Psalm 120 macht deutlich, dieses Reich von Meschech, Tubal, von Rosh, ist ein Reich, das bereit ist zu kriegen. Und nun sehen wir aber in Hesekiel 38, dass diese Macht im äußersten Norden Israel angreifen wird, im Süden. Aber wie kommt es dazu, dass diese Ausrichtung, dieser Angriff auf Israel kommt? Da muss etwas geschehen. Ich habe meine Bibel speziell angemerkt in 38, Vers 4 von Hesekiel. Gott sagt, und ich werde dich herumlenken und haken, so, lenken, wacken, von einer anderen Himmelsrichtung. Russland strebt nach Westen und sieht die Konfrontation im Westen. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg und es wird gesagt, das muss man dann alles weiter überprüfen, es wird gesagt, dass der ukrainische Geheimdienst Informationen hat, wenn dieser Krieg für Russland erfolgreich enden wird, dann geht es weiter mit Polen und den baltischen Staaten. Und es kommt darauf an, wie die NATO reagiert. Aber die NATO hält sich ja zurück, weil sie keinen Weltkrieg wollen. Also es ist nicht einfach so, weil sie denken, ja, interessiert uns nicht. Aber wenn die NATO reagieren würden, dann haben wir sofort einen Weltkrieg. Und das ist bedingt durch all die Bündnisse, die es weltweit gibt. Also die Ausrichtung ist, dieses große Land ist daran, im Westen noch mehr zu holen. Aber Hesekiel 38 sagt, dass Rosh rumgebogen wird nach Süden und dann nach Israel kommt. Und zwar wird das Land Israel so beschrieben, ich lese jetzt weiter in Vers 10 von Kapitel 38, so spricht der Herr, der Ewige, und es wird geschehen an jedem Tag, da werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen und du wirst einen bösen Plan ersinnen. Die Invasion in der Ukraine war ein böser Plan. Ein sehr böser Plan. Aber eben wenn ich so sage, das Böse im Osten, dann betone ich aber das Böse im Westen. Das haben wir gesehen im Zusammenhang mit dem Tier. Und ich meine, man muss auch sagen, der Westen hatte nach der Wende gesagt, ja, NATO bis dahin und wir gehen dann nicht weiter. Und da wurden Versprechen gemacht, die wurden nicht gehalten. Ja, und darum ist Schuld auf beiden Seiten da. Aber als Christen stehen wir als Fremdlinge in dieser Welt. Und wir müssen beten für russische Soldaten und wir müssen beten für die Ukrainer. Wir lieben alle. Und wenn man eben so einen Telefonanruf hört von einem weinenden Soldat, der Mami anruft, ist gefangen genommen worden und sagt, die haben uns gesagt, das soll nur eine Übung sein und jetzt sind wir im Krieg und alle meine Kollegen rechts und links sind abgeschossen worden. Wir sind Kanonenfutter. Das ist eine Verzweiflung, das ist herzzerreißend. Und wir müssen wissen, wenn man stirbt, hat man keine Möglichkeit mehr, sich zu bekehren. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht, sagt Hebräer 9, Vers 27. Und darum müssen wir für alle Seiten beten, Wir sind ein Fremdlingsvolk, das den Auftrag hat, Licht zu verbreiten in einer dunklen Welt. Und das ist eine dunkle Welt mit bösen Plänen. Und so wird auch dieser böse Plan gegen Israel ersonnen werden. Vers 11. Und sprechen: Ich will hinaufziehen in das Land der offenen Städte, will über sie kommen, die in Ruhe sind, in Sicherheit wohnen, die allesamt ohne Mauern wohnen und keine Riegel und Tore haben, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, das Hab und Gut erworben, das den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Aha. Also die sind heimgekehrt aus aller Welt und dann kommt das. Und darum wissen wir, wir leben in der Zeit von Gog, dem Fürsten von Rosh, Mesech und Tubal. Das bezieht sich auf unsere Zeit. Aber dann wird auch gesagt, diese Juden haben Hab und Gut erworben. Und tatsächlich hat Israel in den Jahrzehnten etwas aufgebaut. Und eine Hightech-Industrie, eine unglaubliche Landwirtschaft und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alles aufzählen. Haben gut erworben und gerade mit dem Toten Meer haben die einen Abermilliardenschatz mit diesen Mineralien in diesem Meer. Das ist unglaublich, wenn man das umrechnet in Wert. Und dann dieses Gasvorkommen, das noch nicht so lange im Mittelmeer vor der Küste Israels entdeckt worden ist. Und das könnte übrigens die Option werden, dass Israel Europa beliefert mit Gas anstatt Russland. Das sind unerhörte Schätze da, die es zu holen gilt. Und dann wird gesagt, sie bewohnen den Mittelpunkt der Erde. Aber das Wort Mittelpunkt ist Tabur. Das ist Nabel. Der Bauchnabel. Und wirklich, das Land Israel ist der Mittelpunkt, Knotenpunkt der drei Kontinente und der tiefste Ort der Welt am Toten Meer, minus 400. Da gibt es ja diese zwei Tektonikplatten, die zusammenkommen, aber nicht ganz. Und da sind die Schichten abgebrochen nach unten und darum ist es der tiefste Ort der Welt, Death Valley. In Amerika, der tiefste Punkt der nordamerikanischen Hemisphäre, das ist etwas über 100 Meter unter dem Meer. Das ist viel tiefer, das ist wirklich der Bauchnabel der Erde. Und zu diesem Bauchnabel ist das Volk heimgekehrt, wie wir gesehen haben, in der Endzeit. Und zwar haben wir gelesen, auf die Berge Israels. Und hier in der Karte sieht man nun diese Bergkette da von Süden nach Norden, Norden nach Süden. Da unten beginnt die Negev-Wüste. Das ist natürlich nicht so der Ort, wo die Leute wohnen wollen. Aber schauen wir das bewohnte Gebiet Israels von hier bis da oben. Und das meiste der Berge Israels ist im heute sogenannten besetzten Westjordanland. Und wir lesen nun in Ezekiel, dass Russland, wenn die Macht angreift, schließlich eben auf die Berge Israels kommen werden. Eine Invasion hier in dieses Gebiet. Und wie sehen diese Berge aus? Hier ein Blick auf die Berge Israels im Norden des Westjordanlandes. Ephraim ist das. Und ich lese weiter, Vers 13. Sheba und Dedan und die Kaufleute von Tarsis und alle ihre jungen Löwen werden zu dir sagen: Kommst du, um Raub zu rauben? Hast du deine Scharen versammelt, um Beute zu erbeuten, um Silber und Gold wegzuführen, Hab und Gut wegzunehmen, um einen großen Raub zu rauben? Sheba, Dedan, Tarsis, das sind Völker, die zuschauen. Ja, im Krieg gibt es dann immer die Zuschauer. Heute haben wir auch im Krieg Russland, Ukraine viele Zuschauer. die so aus Abstand das anschauen. Ich erwähne das einfach so, ohne zu werten. Vers 14. Darum weissage Menschensohn, spricht zu Gog. So spricht der Herr, der Ewige. Wirst du es an jenem Tag nicht wissen, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt? Und wirst du von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden her, du und viele Völker mit dir, auf Pferden reitend allesamt, eine große Schar und ein zahlreiches Heer. Und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen wie eine Wolke und das Land bedecken. Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich heranbringen werde gegen mein Land, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilige. So spricht der Herr, der Ewige. Bist du der, von dem ich in vergangenen Tagen geredet habe, durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen jahrelang weissagten, dass ich dich gegen sie heranbringen würde? Also hier erfahren wir, dass auch andere alttestamentliche Propheten in ihrem Prophetendienst über diese Weltmacht der Endzeit gesprochen haben. Vers 18. Und es wird geschehen an jenem Tag, das ist eben die Epoche der Endzeit, an dem Tag, wenn Gog in das Land Israel kommt, spricht der Herr, der Ewige, da wird mein Grimm in meiner Nase aufsteigen. Und in meinem Eifer, im Feuer meines Zorns habe ich geredet. Ja, an jenem Tag wird ein großes Erdbeben im Land Israel sein. Es ist ja so, dass Israel genau da lebt, wo zwei tektonische Platten zusammenkommen. Und das sind die besonders erdbebengefährdeten Gebiete. Und das heißt also, bei diesem Krieg wird Gott bewirken, dass ein unglaubliches Erdbeben Israel erschüttern wird. Zu Ungunsten der Feinde. Und es werden vor mir beben die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und alles Gewürm, das sich auf dem Erdboden regt. Und alle Menschen, die auf der Fläche des Erdbodens sind und die Berge, werden niedergerissen werden. Geologische Katastrophen. Und die steilen Höhen werden einstürzen. Und jede Mauer wird zu Boden fallen. Und ich werde nach allen meinen Bergen hin das Schwert über ihn herbeirufen, spricht der Herr, der Ewige. Das Schwert des einen wird gegen den anderen sein. Und ich werde Gericht an ihm üben durch die Pest und durch Blut und einen überschwemmenden Regen. Und Hagelsteine, Feuer und Schwefel werde ich regnen lassen auf ihn und auf seine Scharen, auf die vielen Völker, die mit ihm sind. Und ich werde mich groß und heilig erweisen, und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Also ein unglaubliches Erdbeben. Berge stürzen ein. Alles fällt zusammen. Und es kommt in der Verwirrung zu einer Selbstvernichtung. Die Armee wird schließlich sich selber vernichten. Und drittens wird Feuer vom Himmel kommen. Und wir werden gleich noch sehen in Kapitel 39, das muss offensichtlich atomar sein, was da geschieht. Ich gehe weiter in Kapitel 39. Und du, Menschensohn, weissage gegen Gog und sprich, so spricht der Herr, der Ewige. Sehe ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Und ich werde dich herumlenken, nochmals wird das gesagt, die Richtung wird geändert, und herbeiführen und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her, und dich auf die Berge Israels bringen. Das sind wir. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand werfen. Das ist wichtig. Die Propheten benutzen sehr oft die alten Begriffe. Und es sollte eben so sein, dass das Wort Gottes verständlich ist für alle Jahrtausende. Nicht nur für heute. Ja? Und dann haben wir aber andere Bibelstellen, die machen klar, dass diese Waffen in der Endzeit, auch wenn von Pfeilen und Bogen und so weiter gesprochen wird, dass das im Grunde genommen andere Waffen sind, bei denen eben Feuer sich entfaltet. Zum Beispiel nachzulesen in Offenbarung 9, letzter Abschnitt. Eine ganz eindrückliche Beschreibung von Johannes von endzeitlichen Waffen. die beschrieben werden, wie eben, es sieht aus wie Schwänze, die eben Feuer von sich schießen. Und man muss auch daran denken, ein Raketenprogramm in Israel heißt Chetz. Und Chetz heißt Pfeil. Das ist die moderne Version von Pfeil. Und Bogen, das ist eben der Raketenwerfer. Ja, aber die Bibel benutzt die alten Ausdrücke auch für die endzeitlichen Waffen, macht aber an verschiedenen Stellen klar, dass das etwas anders zu verstehen ist, als wie das früher war. Denn da sind Auswirkungen, die es früher so nicht gab. Und jetzt lese ich weiter. Vers 4. Auf den Bergen Israels wirst du fallen. Du und alle deine Scharen und die Völker, die mit dir sind. Jetzt sehen wir, das ist also nicht Harmagedon. Harmagedon ist eine riesige Ebene im Hinterland von Haifa. Und das ist auch nicht Edom. Jesaja 63 spricht von der Völkerschlacht in Edom. Das ist Südjordanien. Die Berge von Südjordanien. Aber hier haben wir die Berge Israels. Das ist insbesondere das heutige Westjordanland. Und so sehen wir, das ist eine andere Phase. Das ist nicht Harmagedon. Wir müssen das alles unterscheiden. Und jetzt kommt ja die Frage, wann wird das mit Hesekiel 38 geschehen? Das ist das Allerletzte. Die Drangsal ist schon vorbei, die große Drangsal, und der Messias ist bereits da. In Kapitel 37 wird er beschrieben als der Herrscher, der da sein wird. Und zwar wird er genannt in Hesekiel 37, Vers 24, mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden allesamt einen Hirten haben. Das heißt, Harmagedon ist vorbei. Die Schlacht in Edom ist vorbei. Die Schlacht in Jerusalem und im Ölberg ist vorbei. Und danach wird es aber, obwohl der Herr da ist, noch einen letzten Aufstand geben. Eine letzte Kriegsphase über die Drangsal hinaus. Und das ist Hesekiel 38, 39. Aber wichtig, diese Kapitel beziehen sich auf diese Zeit nach der Drangsal. Aber die Weltmacht, die hier beschrieben ist, die ist heute da. Und die wird auch eine Rolle spielen im Zusammenhang mit den Königen des Orients, mit dem König des Südens, König des Nordens, dem Tier und dem falschen Propheten, dem Antichristen. Ja, aber wir müssen alles an seine Stelle setzen. Und jetzt will ich auch gleich den Beweis geben, warum das nachher ist. Haben wir gelesen in 38,8. Israel wird in völliger Sicherheit wohnen. Heute ist Israel nicht in Sicherheit, sondern ständig bedroht. Und gerade auch durch die Atombombe aus dem Iran bedroht. Durch Hamas und Hezbollah bedroht. Durch Syrien bedroht. Aber hier sind sie in Sicherheit, weil der Herr zurück ist. Wenn der Herr bei uns ist, dann sind wir in Sicherheit. Aber wir lesen weiter in Vers 6. Und ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, die auf den Inseln sicher wohnen. Also in Russland selber gibt es das Gericht und weit darüber hinaus. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, der Heilige Israels. Ab diesem Gericht über Rosch wird es nicht mehr so sein, dass der Name Gottes entheiligt wird. Das ist klar. Wäre das nächstens? Ja, in der großen Drangsal wird der Name Gottes ständig gelästert, sagt Offenbarung 6 bis 19. Dann wird der Name Gottes entweiht. Aber wenn das geschehen ist, wird der Name Gottes nicht mehr entweiht werden. Dann kommt das tausendjährige Reich. Und dieser Vers ist ein Schlüsselvers, um das zu verstehen. Israel ist in Sicherheit und nachher gibt es keine Entweihung des Namens Gottes mehr. Vers 8. Siehe, es kommt. und wird geschehen, spricht der Herr, der Ewige. Das ist der Tag, von dem ich geredet habe. Und die Bewohner der Städte Israels werden hinausgehen und werden Feuer machen und heizen mit Waffen und Tatschen und Schilden, mit Bogen und Pfeilen und mit Handkeulen und Lanzen. Und sie werden 7 Jahre lang Feuer damit machen. Und sie werden weder Holz vom Feld holen, noch aus den Wäldern hauen, sondern werden Feuer machen mit den Waffen. Und sie werden ihre Räuber berauben und ihre Plünderer plündern, spricht der Herr, der Ewige. Die werden die Waffen benutzen und Feuer machen. Wie kann man das machen? Aus Metall. Ja, das ist jetzt etwas, was neu entwickelt wird. Ich habe hier eine Internetseite angegeben, der Technischen Universität Eindhoven, die daran ist, Neustromerzeugung mit Eisenpulver zu entwickeln. Wir suchen ja nach Möglichkeiten. Wie kann man, außer mit Öl und Erdgas und so weiter, wie kann man Energie gewinnen? Und da ist man dran, ein neues Verfahren zu entwickeln. Das geht. Also, dass man mit Eisenpulver Energie gewinnt. 7 Jahre lang werden die Waffen Russlands zur Energiegewinnung ausreichen. Vers 11. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich Gog eine Grabstätte in Israel geben. Das Tal der Wanderer auf der Ostseite des Meeres. Und es wird den Wanderern den Weg versperren. Und dort werden sie Gog und seine ganze Menge begraben und sie werden es nennen Tal der Menge Gogs. Und das Haus Israel wird sie begraben, um das Land zu reinigen, 7 Monate lang. Riesige Arbeit. Und das ganze Volk des Landes wird sie begraben und es wird ihnen zum Ruhm sein an dem Tag, da ich mich verherrlichen werde, spricht der Herr, der Ewige. Und sie werden Männer aussondern, die beständig im Land umherziehen und solche, die mit den Umherziehenden, die auf der Fläche des Landes übrig gebliebenen, begraben, um es zu reinigen nach Verlauf von 7 Monaten. Nach Verlauf von 7 Monaten werden sie es durchsuchen. Also du wirst liegen lassen. 7 Monate. Und dann werden sie die Leichname zusammensammeln. Wie geht das? Vers 15. Es gibt 2 Gruppen, die Umherziehenden und die Totengräber. Und die Umherziehenden werden im Land umherziehen. Und wenn einer ein Menschengebein sieht, so wird er ein Mahl daneben errichten, bis die Totengräber es im Tal der Menge Gogs begraben. Und auch der Name der Stadt soll Hamona sein. Und so werden sie das Land reinigen. Ein Trupp sucht die Toten auf, macht eine Markierung, berührt die nicht. So macht man das nach einem Atomkrieg. Nicht berühren, ist verstrahlt. Und dann muss man die Toten markieren und speziell ausgerüstete Personen werden dann die Toten zusammensammeln. Das ist unglaublich. Vor 2700 Jahren geschrieben. Und jetzt merkt man, ja, diese Pfeil und Bogen und so weiter, das ist natürlich schon etwas Weiterentwickeltes aus der Zeit von Hesekiel. Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Ein Abspann und dann fliegt's. Und jetzt möchte ich noch weiterlesen, Vers 17. Und du, Menschensohn, so spricht der Herr, der Ewige, sprich zu den Vögeln jeder Art und zu allen Tieren des Feldes, versammelt euch und kommt, sammelt euch von allen Seiten her zu einem Schlachtopfer, das ich für euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels. Und fresst Fleisch und trinkt Blut. Fleisch von Helden sollt ihr fressen und Blut von Fürsten der Erde sollt ihr trinken. Und so weiter. Wir haben gesehen, in einem Tal, auf der anderen Seite, auf der Ostseite des Toten Meeres, werden sie es begraben. Und jetzt schauen wir mal, das ist das Tal. Das sind so Prophetiebilder. Wir wissen genau, wo das dann passieren wird. Das ist das Arnon-Tal. In Jordanien. Wenn man in Engedi am Toten Meer steht, muss man rüberschauen auf die Berge von Moab Und dann sieht man ein ganz markantes Tal auf der ungefähr gegenüberliegenden Seite, bisschen verschoben. Das ist das Arnon-Tal. Und das war im Alten Testament die Südgrenze von Moab, beziehungsweise die Südgrenze von dem Stamm Ruben. Darum sagt es im Land Israel. Also das jordanische Gebiet wird Israel genannt, weil das gehörte eben im Alten Testament zu Israel. Hier auf der Karte sieht man dieses markant eingegrabene Tal auf der Ostseite des Toten Meeres. Das ist im Arabischen Wadi Mujib, das Tal Arnon, die Südgrenze von Ruben, 5. Mose 3. Und so wird völlig Ruhe kommen. Hesekiel 40 bis 48 beschreibt dann den Endzeittempel nach den Plänen von Hesekiel. Und ab Kapitel 40 ist alles vollkommen hier. Da haben wir das tausendjährige Reich. Aber das letzte ist eben noch Gog vom Lande Magog. Der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, Hesekiel 38, 39. Und dann kommt das tausendjährige Friedensreich. Und hier im Modell ein paar Details. Man kann diesen Plan natürlich im Modell schon nachbauen. Und genau so wird dann der Tempel gebaut werden für das tausendjährige Friedensreich. Im Detail wird das schon angegeben, wie das dann sein wird. Und ich möchte mit einem schönen Gedanken schließen. Ich habe einmal den Refrain herausgesucht im Buch Hesekiel, wie oft er vorkommt. Immer wieder eine Prophetie und dann heißt es, wenn es in Erfüllung geht, und ihr werdet wissen oder erkennen, dass ich Jahwe bin, dass ich der Herr bin. Und habe schließlich gefunden, 77 Mal kommt das vor. Und zwar wie in der Musik mit Variationen. Zum Beispiel, ihr werdet erkennen oder sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ich muss alle Refrains in Variationen zusammenstellen, 77 Mal. Und das hat mich natürlich gefreut, als ich das gesehen habe. 77 Mal, wow. Und dann habe ich gemerkt, oh, das letzte Mal in Kapitel 39. Und in Kapitel 40 bis 48 kommt es nie mehr vor. Warum? Ja, in Jesaja 11 wird gesagt, wenn der Messias regieren wird in Frieden auf dieser Erde, dann wird die Erkenntnis des Herrn, wird die Erde voll sein der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und Jeremia 31 sagt, dann wird man nicht mehr sagen zu seinen Mitbürgern, erkenne den Herrn, denn sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und darum, ab Kapitel 40 haben wir das tausendjährige Reich. Da braucht es nicht mehr. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Sie erkennen ihn. Alle, die ins tausendjährige Reich kommen, weil sie sich bekehrt haben. Aber bis 39 ist es noch so, dass da Aufstand und Rebellion ist. Und Gott wird sich gewaltig zu erkennen geben. Und das macht er schon jetzt durch all diese Endzeitzeichen, gibt sich Gott zu erkennen, dass Menschen erkennen können. Die Geschichte ist nicht ein Zufall, sondern die Geschichte verläuft nach dem, wie der Herr, der Gott der Bibel, alles in den Händen hat. Und er lenkt die Geschicke so, dass er eben in seiner Liebe zu uns Menschen noch spricht, ein ernstes, letztes Rufen zur Umkehr. Hesekiel 33, da sagt Gott, kehret um. Ich habe kein Wohlgefallen an dem Tod des Gesetzlosen. Und jedes Mal bin ich so beeindruckt, wenn ich das lese, dass Gott nicht nur einmal sagt, kehret um, sondern kehret um. Das ist dieser Gott, der nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Und darum so eindringlich ruft. Gott bettelt nicht, es ist nicht betteln. Aber er ruft eindringlich unsere Verantwortung. Wir müssen jetzt umkehren. Es ist noch die Zeit der Gnade, aber bald wird die Türe zugehen. Jakobus 5 sagt, der Richter steht vor der Tür. Dann wollen wir hier schließen.